Die Stille der Nacht war so schwer, dass sie fast zu einem Geräusch wurde. Hassling, ein kleines Dorf mit mehr als 300 Seelen, lag tief in der Umklammerung des Sommers und selbst die Grillen schienen an diesem Abend beschlossen zu haben, sich nicht zu rühren. Die Luft war warm und träge wie ein feuchter Lappen und der Mond hing wie ein gelber Fleck am sternenlosen Himmel. In der Ferne klapperte ein loses Fenster im Wind. Es gehörte zum einzigen Krankenhaus des Dorfes, einem Gebäude, das mehr aus Geschichte als aus Mörtel bestand. Die Einheimischen nannten es die alte Villa, auch wenn es mit seinen abgesplitterten Fassaden und dem Geruch von Desinfektionsmitteln längst nichts Edles mehr hatte. Die meisten Kinder im Dorf wurden zu Hause geboren auf harten Matratzen in stickigen Schlafzimmern, überwacht von Hebammen mit ruppigen Händen. Aber Else Himmelreich war anders. Sie hatte sich von ihrer Mutter überreden lassen, diese Nacht in der Villa zu verbringen, obwohl sie innerlich mit sich haderte. Das Zimmer, in dem sie lag, war klein und unpersönlich, mit einer Lampe, die an der Decke baumelte und ein grelles Licht warf, das die Schatten an den Wänden zum Tanzen brachte. Else, die 24-jährige werdende Mutter, lag keuchend auf einem knarrenden Bett mit Laken, die sich so kalt anfühlten wie die Metallgriffe des Bettes. Ihre Haut glänzte vom Schweiß, ihre Haare klebten in Strähnen an der Stirn und sie hatte das Gefühl, dass jeder Atemzug durch ihre Kehle schmirgelte. Else presste die Augen zusammen.
»Es fühlt sich an, als würde ich zerreißen.«
»Du bist stark, mein Kind«, sagte Rosa leise, ihre Hand fest um die von Else geklammert. »Noch ein bisschen, dann ist das vorbei.« »Meine Liebe«, sagte die Hebamme, ihre Stimme ein Kratzen, das gegen die Stille ankämpfte. »Noch eine Wehe, vielleicht zwei, dann haben wir es.« Sie sprach wie jemand, der es nicht zu genau nehmen wollte. Aber Rosa mit ihrer dicken, geröteten Hand, noch immer um die von Else gekrallt, wusste es besser. Das Kind ließ sich Zeit. Mehr Zeit, als gut war. Sie konnte es in der Art sehen, wie Else ihren Kopf hin und her warf, die Augen nur halb geöffnet wie ein Boxer, der in der 12. Runde auf den Beinen zu bleiben versucht. Die Katze auf dem Fenstersims bewegte sich zum ersten Mal. Sie stand langsam auf, als ob ein innerer Takt sie dazu zwang. Ihr Schwanz zog einen geschmeidigen Bogen durch die Luft und sie drehte den Kopf, um einen Moment in die Dunkelheit zu spähen. Rosa folgte unwillkürlich ihrem Blick. Was sah die Katze? Da war nichts, nur die schwach beleuchtete Straße, die sich in die endlose Nacht wand. Der Wind raschelte leise in den Bäumen, doch sonst war alles so still wie zuvor. Murmelte Rosa mehr zu sich selbst als zu jemand anderem.
»Wer geht nicht weg?«,
fragte Else, ihre Stimme ein heiseres Flüstern. Ihre Lippen waren jetzt spröder, die Ränder wie mit Kreide umrandet. Rosa schüttelte den Kopf und tätschelte ihre Hand. »Niemand, mein Schatz, niemand, konzentrier dich!« Doch in ihrem Inneren arbeitete etwas. Ein Gedanke, ein Gefühl, das sie nicht ganz greifen konnte. Die Katze war da, als ob sie auf etwas wartete. Aber auf was? War sie einfach nur ein Tier, das den Geruch von Leben und Blut witterte? Oder war da etwas Tieferes, etwas Dunkleres? Rosa versuchte, den Gedanken abzuschütteln, aber er blieb haften wie ein Splitter unter der Haut. Else stöhnte und Rosa beugte sich vor, um ihr Haar zurückzustreichen. Es war klatschnass vom Schweiß und kleine Tropfen perlten von den Enden.
»Du machst das gut«,
sagte Rosa sanft und strich Else beruhigend über die Stirn.
»Ich weiß nicht, ob ich das kann«,
flüsterte Else, ihre Stimme brüchig. »Doch, mein Mädchen, du bist stark«, Rosa lächelte, doch sie wusste selbst nicht, ob es überzeugend wirkte. Die Zeit zog sich und das Licht der Lampe an der Decke flackerte kurz, ein kleiner Zuckstoß, der die Schatten für einen Moment tanzen ließ.
»Es fühlt sich an, als würde die Zeit stillstehen«,
murmelte Else erschöpft. »Da kommt der Kopf«, sagte die Hebamme plötzlich, ihre Stimme jetzt fest und geerdet. Sie griff nach einer Schere, die in einer Metallschale neben dem Bett lag, und Rosa konnte den scharfen, sterilen Geruch riechen, der sich mit dem anderen, undefinierbaren Duft im Raum vermischte. Und dann, plötzlich, brach der Bann. Ein Schrei erfüllte den Raum, schrill und hoch. Ein Schrei, der sich wie ein Nadelstich in die Ohren bohrte. Else sackte zurück, die letzten Reste ihrer Kraft in diesen einen Moment gelegt. Rosa spürte, wie sich die Finger ihrer Tochter lockerten, und sie sah auf, gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie die Hebamme das Kind hob. Ein kleines, glitschiges Bündel, das sich unwillig regte. »Ein Mädchen«, sagte die Hebamme, ihre Augen hinter den Brillengläsern leicht verengt. Sie wickelte das Kind in ein Tuch, während Rosa sich vorbeugte, um ihre erste Enkelin zu sehen.
»Ein schönes Mädchen.«
Else öffnete die Augen, schwer wie Stein, und starrte auf das Kind. Ein schwaches Lächeln huschte über ihre Lippen.
»Luise«, flüsterte sie, »mein kleines Luischen.«
Die Katze sprang plötzlich vom Fenstersims. Rosa fuhr herum, doch sie konnte sie nicht mehr sehen. Das Tier war in die Dunkelheit verschwunden, als ob es nie dagewesen wäre. Rosa spürte, wie sich ein Knoten in ihrer Brust löste, aber gleichzeitig etwas anderes zurückblieb. Eine vage Unruhe, die sie nicht ganz benennen konnte.
Willkommen zu einer ganz besonderen Folge. Heute sprechen wir über ein Buch, das still ist und gerade deshalb so laut nachhallt. Die Wächterin der Schatten von Olaf Regge erzählt das Leben einer Frau namens Luise Himmelreich. Von ihrer Geburt bis zu ihrem Aufbruch in eine offene Zukunft. Begleitet wird sie von Katzen. Katzen, die mehr sind als Tiere. Und bei mir im Studio sind der Autor Olaf Regge und Eva Pollig, die Sprecherin, die dem Buch ihre Stimme und Wärme leiht. Und mein Name ist Joe Rahn. Hallo ihr beiden, ich begrüße euch.
Hallo.
Ja, hallo.
Das hast du ja gerade schon mal sehr, sehr, sehr gut vorgelesen. Ja, man war so richtig tief in der Geschichte drin. Und ich habe mich zurückgelehnt und habe einfach nur gedacht, so, warum hört sie denn jetzt auf? Ich hätte gerne weitergelauscht. Aber das sollen ja auch die Hörer dieses Podcast tun, nämlich das Buch, das Hörbuch anhören oder das Buch lesen und selbst erleben. Olaf, Buch trägt den Titel Die Wächterin der Schatten. Wer ist die Wächterin und was sind die Schatten?
Ja, die Schatten gehe ich mal, das sind eigentlich die Schatten unserer Welt. Also wirklich unsere Gedanken, das Tiefe in uns. Es sind die Dinge, die uns passieren im Leben. Die Wächter, die Wächterin. Oberflächlich gesehen sind das die Begleiterin von Luise, die Katzen. Aber wenn man ein bisschen tiefer hinter die Geschichte schaut, glaube ich, wird man erkennen, dass es doch noch etwas anderes ist.
Etwas anderes? Ich spule jetzt mal ein bisschen in dein Leben rein. Du bist ja nicht nur Autor.
Ja.
Du bist ja auch noch was anderes. Du warst mal irgendwie ein Mensch, der mit Volt und Ampere umgegangen ist, also mit Strom.
Ja. Ja.
Ganz und genau. Dann bist du irgendwie gewechselt zu einem ganz anderen Themenfeld. Welches ist das?
Also eigentlich genau andersrum. Ich bin tatsächlich Theologe, evangelischer Theologe, also Pastor, wenn man so möchte, habe das Studium komplett gemacht und beendet, gemerkt, dass es doch nicht so ganz mein Weg ist, das vollberuflich zu machen. Bedeutet, ich war nebenberuflich beziehungsweise ehrenamtlich immer in der Kirche aktiv als Pastor, aber eben ohne eigene Gemeinde. Und ja, hab dann weiter eine Ausbildung als Elektromaschinenmonteur gemacht, also wirklich was Handwerkliches, und damit meinen Lebensunterhalt verdient.
Okay, etwas Handwerkliches. Wenn man das Buch liest oder hört, kommt ja etwas, du steigst ja ohne Prolog ein, ja? Du hast ja insofern keine Einführung. Ja, da kommt plötzlich eine Frau, die soll ein Kind bekommen. Da ist ein kleines Dorf mit 300 Seelen. ein einziges Hospital, ja, und dann kommt plötzlich im Lesen eine Hebamme, die ganz fürchterliche Hände hat, ja, so mit Schraubstockmäßig und mit Schmirgelpapier und sehr kräftig zupackend. Ja, alleine das ist etwas, das erschüttert einen erstmal, zumindest mich, als ich es gelesen habe. Wie kommst du zu dieser skurrilen Anfangsszene?
Erst einmal möchte ich eigentlich den Leser komplett aufwecken. Okay. Hallo, das Buch ist da, bitte konzentrier dich jetzt.
Okay.
Möchte den eigentlich sofort reinholen ins Geschehen und nicht mit, ja, na, Vorgeplänker, sondern wirklich sofort in die Geschichte holen. Das ist das eine. Das andere ist die Frage mit dieser Frau. Ich glaube, die ist gar nicht so ungewöhnlich. Ich glaube schon, wir sprechen hier ja, wir sind ja so kurz nach dem Krieg. Das sind so diese Arbeiterfrauen, die wirklich mit ihren eigenen Händen alles wieder aufgebaut haben. Und genau in dieser Zeit spielt diese Szene ja. Und ich glaube, das war eine ziemliche Normalität. Diese Damen, die haben ja nicht nur den einen Beruf gemacht, dass sie halt wirklich dort unterstützend waren, um Kinder auf die Welt zu bringen, sondern sie haben ganz andere Sachen noch geschaffen. Und diese Frauen, das waren wirklich anpackende Frauen. Und natürlich hat eine anpackende Frau kräftige Hände.
Ja, logisch. Und auch wie ein Schraubstock und auch so mit Schmirgelpapier an Fingern, ne?
Selbstverständlich.
Fast so wie ein Bauarbeiter, ne? So, weißt du, das Bild war bei mir erstmal. Hab ich gedacht, ja. Alter, diese Frau, die wird doch nicht nur Kinder zur Welt gebracht haben, die wird auch andere Sachen zur Welt gebracht haben.
Definitiv. Also, ich glaube, sie hat mehr Kühe zur Welt gebracht als Kinder.
Also, bei den Frauen, die du gerade sagtest, stellte ich mir auch zum Beispiel die Trümmerfrauen von früher dar, ne? Die haben ja wirklich viel bewegt.
Ganz genau. Und wie gesagt, genau in dieser Zeit spielt ja auch das, die ersten Szenen des Buches.
Jetzt ist ja dort ein Kind zur Welt gekommen, bewacht von einer Katze. Warum genau dieser Anfang dann?
Es geht so ein bisschen drum, um zu zeigen, da gibt es jemand, der aufpasst. Es ist noch nicht so ganz klar, was diese Katze eigentlich zu sagen hat, was ich gerade schon sagte. Es sind halt immer so ein bisschen, ja, zwischen den Zeilen kann man schon ein bisschen was erkennen. Es ist jemand da, der aufpasst aufs Leben, der uns begleitet. Wenn du so willst, symbolisiert das Engel. Also, aber schon aus der heutigen Sicht, gerade die Katzen wurden vor vielen tausend Jahren schon vergöttert. Sie werden auch heute in vielen Haushalten vergöttert. Und genau diese Vergötterung, die möchte ich eigentlich damit auch zeigen. Und gleichzeitig haben wir aber jemanden, der auf dieses Kind aufpasst und das Kind begleitet.
Okay, du hast ja auch solche Szenen da drin, praktisch der Schrei erfüllt den Raum, der Schrei des Neugeborenen, ne? Das ist ja auch etwas. Ja. Ist das für dich auch so ein, irgendwo so ein theologischer Zusammenhang gewesen?
Ja, also ganz viel theologische Zusammenhänge sind da natürlich drin versteckt. Ja. Aber ich möchte das gar nicht zu sehr in die Theologie ziehen.
Nee, alles gut. Nee, war einfach nur eine Frage. Weil,
ja, okay. Ja, aber ja, natürlich. Es ist versteckt.
Okay. In dieser ganzen Szenerie, die dort ist, gibt's dort auch irgendwie so einen persönlichen Bezug aus deinem eigenen Leben, der genau diese Szenen geprägt hat?
Viele Szenen definitiv. Also ich habe die Geburt meiner eigenen Tochter halt miterleben dürfen und habe da natürlich einiges verarbeitet. Aber ich habe auch sehr, sehr viele persönliche Dinge aus meinem Leben irgendwo mit eingefließen lassen in das Buch. Das geht auch gar nicht anders. Also, ich würde wirklich sagen, jeder, der ein Buch geschrieben hat, der weiß ganz genau, sein Leben wird da drin immer irgendwo verwurstelt. Man kann da sich gar nicht von freisprechen. Also wenn ein Autor dasteht und sagt, oh, das ist alles komplett 100% fiktiv und das ist nur meinem Kopf entsprungen. Ja, aber irgendwo kommt der Kopf doch her.
Ja, das stimmt. Genau. Hat das mit dem Herzen zu tun auch, ne?
Ganz genau, ganz genau. Genau.
Eva, wie hast du Olaf eigentlich gefunden? Oder andersrum, Olaf, wie hast du Eva gefunden?
Na, da ist tatsächlich eher, wie hat Eva mich gefunden? Also Eva. Da geht die Frage tatsächlich
das
in die
Richtung. Das ist richtig, ja. Ich habe Olaf gefunden.
Wie hast du ihn gefunden?
Ich bin auf sein Buch gestoßen, auf die Wächterin der Schatten, und habe ihn einfach angeschrieben. Hab gesagt, Olaf, lass uns ein Hörbuch machen.
Ah, okay, in dieser Reihenfolge, okay. Als du das so das erste Mal gelesen hast, der Titel hat ja irgendwas bei dir bewirkt, eine Neugierde. Was ist da bei dir durch den Kopf gegangen? Was war im ersten Moment so der Satz, wo du gesagt hast, den muss ich anschreiben?
Also dazu muss ich sagen, ich liebe Bücher und ich bin ein Coverkäufer. Ja, also das muss ich einfach dazu sagen. Für mich ist das Cover unglaublich wichtig und das Cover hat mich so gematcht. Diese Düsterheit in diesem Cover, die Katze, der Titel, die Wächterin der Schatten, dachte ich, boah, hört sich mega an. Dann habe ich natürlich die Leseprobe gelesen auf Amazon und dachte mir, okay, den muss ich anschreiben, das muss ein Hörbuch werden. Ich mag diesen Weltenaufbau, also so wie Olaf schreibt, diese Umschreibung der Szene oder Ausschreibung der Szene, also dass man einfach denkt, man ist drinnen. Das mag ich. Und das kommt ja direkt in dem ersten Kapitel ja schon vor, dass er einen so richtig, wie du ja vorhin auch gesagt hast, da wird man einfach reingezogen. Und das war bei mir auch so. Und dann habe ich gedacht, muss ich ihn anschreiben und hoffen, dass er ja sagt. Und ich hatte Glück und er hat ja gesagt.
Sehr gut, sehr gut. Als du dann diese Anfrage bekamst, wollte ich gerade fragen, Olaf, was war los?
Also tatsächlich hatte Eva mir dann so eine Hörprobe geschickt. Sie hatte ja eigentlich genau das, was wir jetzt gerade hören durften von ihr, hat sie mir dann tatsächlich geschickt und ich war geflasht. Also ihre Stimme, die ist ja so herrlich. Sie passt ja genau zu dieser Geschichte. Sie schafft es ja, meine Worte damit nochmal so extrem zu unterstreichen, so schön die ganzen Bilder nochmal wirklich in Gefühle und in Emotionen zu packen, die aus ihrer Stimme kommen. Und genau das war's. Genau das war die Sprecherin, die ich gesucht habe. Eva war natürlich nicht die erste, die mich angeschrieben hat, bin ich ganz ehrlich, aber die erste, wo ich sagte, wow, das ist meine Stimme.
Sehr schön, da haben die Richtigen gematcht, absolut, definitiv, ja.
Ja.
Eva, als du jetzt dann in dem Moment den Zuspruch bekommen hast und hast angefangen, dieses Buch so einzulesen, du hast ja auch eine Probe weggeschickt. Wie war in dem Moment wie hat sich das angefühlt, als du das erste Mal eingelesen hast? Ich kenne das ja auch selber, wenn ich Bücher einlese, das muss mich abholen, da klingelt es in meinem Kopf. Wie ist das bei dir gewesen?
Ja, also wie ich schon gesagt habe, also ich fand halt einfach schon gleich von Anfang an, dass wie er einen abholt, wie er einen in die Szene reinzieht, wie seine Wortwahl ist, einfach mega. Und das ist, ich habe das komplett gefühlt. Also ich habe mich dann hingesetzt und habe dann wirklich, also Olafs Kapitel sind sehr lang, muss man dazu sagen. Also schon so 1-2 Kapitel an einem Rutsch durchgelesen. Da habe ich dann 2 Stunden oder so dran gesessen, weil, wie gesagt, Olaf schreibt wenig Kapitel, aber lange Kapitel. Das heißt, so wenige sind es gar nicht. Aber es sind auf jeden Fall immer sehr lange Kapitel. So Minimum eine halbe Stunde so ungefähr. Also es kommt zwischendrin auch mal was Kürzeres vor. Aber ja, und das mochte ich einfach, weil du bist einfach komplett drinnen und kannst gar nicht aufhören. Also und das ist ja auch das, was ihm viele Leser schreiben, wenn sie seine Bücher wirklich lesen. Sie können gar nicht aufhören. Ja, also man muss das in einem Rutsch durchlesen oder sie haben es in 2 Tagen durch und das ist auch einfach so. Man ist komplett gefesselt. Man möchte wissen, wie geht es weiter?
Aber als du das so gelesen hast, so, was hat so dieses erste Kapitel so bei dir bewegt? Was spielte sich denn deinem Inneren ab?
Bei der Geburt jetzt allgemein habe ich natürlich die Geburten von meinen Kindern auch durcherlebt bisschen und konnte das natürlich fühlen, wie Else da mit sich ringt und denkt, oh Gott, ich schaff's nicht mehr. Das ist halt einfach, das spürst du halt. Das hat mich auf jeden Fall emotional abgeholt. Und auch die Hebamme habe ich gefühlt, denn bei meiner ersten Geburt hatte ich auch so eine wundervolle Hebamme, die ich ab und zu mal im Krankenhaus gesehen habe und mir dann gehofft hatte, so hoffentlich bist du bitte nicht bei der Geburt dabei. Weil die hatte auch die Schraubstockfinger und ich hatte Glück, ich hatte sie nicht bei der Geburt dabei. Aber das ist echt, also so weit hergeholt war das gar nicht von Olaf. Solche gibt's heute noch.
War das bei der Geburt deiner Tochter auch der Fall, Olaf?
Tatsächlich?
Nein. Okay, jetzt schließe ich den Kreis.
Es war wirklich eine Dame, die war kurz vorm Rentenalter.
Ja, das war meine auch damals. Da habe ich auch gedacht, Mann.
Boah. Die hat nicht die kompletten Stunden, also ich muss dazu sagen, meine Frau, die lag fast 12 Stunden in Wehen. Die hat nicht die komplette Zeit die Begleitung gemacht, sondern ungefähr 4 Stunden. Dann war halt ihre Schicht vorbei. Aber diese 4 Stunden, das war schon interessant. Also die Dame, die hat mir dann so zwischendurch, als sie merkte, dass ich selber die Kraft so langsam verloren habe, hat sie mich wirklich fast angeschrien, ich soll den Raum verlassen und endlich was essen und trinken gehen.
Okay. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen und wirken. Ich denke mal, diejenigen, die zuhören, werden ähnliche Bilder gerade im Kopf umhergehen. Und denen wird es bekannt sein. Aber ja. Kommen wir hier zurück zum eigentlichen Buch. Das ist natürlich auch Teil des Buches, aber klar. Aber hier bei der Geburt ist ja was Interessantes, ja. Es taucht ja eine Katze auf. Ja. Und diese Katze, die dort auftaucht, ja, diese Figur, die dort spielt, um Luise und die Katze, wie hängt die Katze da jetzt drin?
Das würde ich eigentlich ganz gerne nicht verraten, was diese Katze ganz genau macht. Ich kann nur so viel dazu sagen, dass Luise von Katzen ihr Leben lang begleitet wird. Mhm. Und das ist sozusagen die erste Katze in ihrem Leben. Und die nächste Katze wird ihr zu einem besonderen Geburtstagsgeschenk bekommt sie die nächste Katze. Und ja, ab dem Zeitpunkt ihrer Geburt, wird sie von Katzen begleitet.
Okay. Es ist ja trotz allem so eine Überraschung da drin, finde ich. Ja, plötzlich taucht sie dort auf. Sie ist ja bis jetzt gar nicht irgendwo aktiv gewesen, diese Katze. Ja. Und taucht da am Fenster Sims auf und sobald die Geburt vorüber ist, verschwindet sie wieder.
Ja.
Warum hast du sie verschwinden lassen?
Ihre Aufgabe war erfüllt.
Okay, welche Aufgabe?
Ich habe dir ja gerade schon gesagt, gehe mal von dem Blick aus, diese Katzen sind Symbole für gute Geister. Im Allgemeinen jetzt gesagt. Okay. Hm. Dieser gute Geist war halt in dem Moment da, um die Gefahr der Geburt zu begleiten. Hm.
Luise, wenn man ein bisschen weiter in diese Geschichte eintaucht, stellt man ja fest, ist als Kind anders als die anderen. Ja, sie bleibt so mehr am Rand.
Ja.
Sie beobachtet.
Ja.
Und spürt Dinge auf.
Ja.
Wie viel von diesem Gefühl, anders zu sein, nicht in das System zu passen, kennst du vielleicht selbst und hast es dort adaptiert?
Die Kindheit dieses Mädchens ist meine Kindheit. Mhm. Die Luise ist ganz dicht am Spektrum dran. Mhm. Bedeutet, dass sie halt wirklich etwas anders ist. Sie kommt wenig mit anderen Kindern klar. Sie hat eine ganz eigene Sichtweise auf die Welt. Und das ist eine Sichtweise, mit denen anderen Kindern nicht klarkommen. Kinder können sehr gemein sein, sehr böse. Und genau das ist das, was ich dort zeigen möchte. Dieses Anderssein, was das für ein Kind bedeutet. Und genau das durchlebt Luise dort. Und genau das zeige ich hier mit ihrem Leben. Aber wie sie trotzdem damit klarkommt und so langsam es schafft, dort rauszubrechen und ein, in Anführungsstrichen, normales Leben zu führen.
Falls du das so gelesen hast, wie hat sich das für dich aufgebaut?
Ich fand es gut, dass auch eben der Olaf, wie er es jetzt sagt, gut, das wusste ich natürlich nicht, dass das seine Kindheit war, die er da beschrieben hat.
Überrascht dich das jetzt gerade?
Naja, es gibt halt auch einfach wirklich sehr viele Kinder, die so ein bisschen Außenseiter sind. Also ich war jetzt auch keiner, wo ich sagen könnte, ich bin da mittendrin gewesen, sondern ich habe halt auch immer, bin immer ein bisschen gegen den Strom geschwommen. Also jetzt nicht so krass, würde ich sagen, aber ja, ich fand zum Beispiel jetzt nie alles toll, was alle toll fanden, sondern ich fand immer grundsätzlich was anderes toll, was keiner toll fand.
Gib diesen Pinguin, weißt du, mit dem Schild
so,
dagegen.
Quasi. Ja, also alles, was wirklich alle toll fanden, fand ich grundsätzlich einfach schon mal doof, weil es eben alle toll fanden. So. Also, okay. Ich war nie so mit dem Stromschwimmer. Und ja, also ich fand das gut, weil ich, wie gesagt, das eben auch von meinen Kindern und so kennen, halt, wie es in der Schule heutzutage abläuft, ist das gar nicht so verkehrt, wenn man solche Szenen auch mal mit reinbringt, weil das halt, also das kann man immer lesen, ja, und es betrifft immer irgendwen, der so seinen Alltag verbringt, sage ich jetzt mal, und nicht dazugehört und auch nicht dazugehören möchte, weil Luise ist ja jetzt auch nicht so, dass sie sagt, ach, ich möchte unbedingt dabei sein, sondern Luise ist ja schon eine, die gibt sich dann ja schon später Mühe, aber eigentlich braucht sie das ja gar nicht. So. Sie kommt ja super mit sich selber und mit ihren Katzen klar und ist mit ihrer Familie zufrieden und sie braucht ja gar nicht 1000 Freunde. Es gibt aber ja auch diese Kinder, die das brauchen.
Jetzt gibt es eine ganz spezielle Katze. Minerva. Welche Rolle spielt sie, Olaf?
Minerva ist der gute Freund für Luise. Genau das, was ihr sonst fehlen würde in ihrem Leben. Nämlich gute Freunde, eine Person, mit der sie spielen kann. Eine Person, die sie begleitet, auf sie aufpasst. Ja, einfach bei ihr ist. Und genau das macht Minerva.
Auf sie aufpasst. Da gibt es ja eine Szene im Buch und im Hörbuch. Da geht es um eine Geschichte, wo Luise zur Schule geht. Eva, magst du die mal vorlesen?
Die anderen Kinder formten eine lebhafte Masse, ein unbändiger Strudel aus Farben und Bewegungen, der Luise wie ein Sturm vorkam, den sie lieber meiden wollte. Sie blieb am Rand stehen, zog die Schultasche dichter an sich und ließ ihren Blick über die Szene wandern. Minerva war ihr lautlos gefolgt und schlich jetzt geschmeidig auf dem Schulhof unter eine Bank. Ihre Bewegungen so präzise, dass es wirkte, als hätte sie diesen Platz schon lange auserkoren. »Warte hier«, murmelte Luise leise, ihre Stimme kaum mehr als ein Hauch, während sie sich bückte, um der Katze ins Gesicht zu sehen. Minerva hob den Kopf, ihre bernsteinfarbenen Augen fingen einen Sonnenstrahl ein, der sie wie flüssiges Gold leuchten ließ. Der Ausdruck in diesen Augen, schwer zu beschreiben, zu fassen, war ruhig, durchdringend und voll stiller Gewissheit. Es war, als wollte die Katze ihr sagen, »Ich bin immer hier, ich bin immer bei dir.« Ein wohltuender Schauer lief Luise über den Rücken und zum ersten Mal an diesem Morgen fühlte sie sich sicher, trotz der nervösen Kälte, die ihr sonst oft die Glieder lähmte. In der ersten Stunde, während die Lehrerin Frau Grünwald die Anwesenheit der Kinder aufschrieb, bemerkte Luise etwas Seltsames. Minerva war nicht nach Hause gelaufen. Sie war auch nicht draußen auf dem Schulhof unter der Bank geblieben. Stattdessen hockte die Katze still vor dem Fenster des Klassenzimmers. Ein Schatten gegen das blendende Morgenlicht von dem anderen unbemerkt. Ihre bernsteinfarbenen Augen fixierten Luise.
»Was ist los mit dir?«
flüsterte Luise kaum hörbar, während ihr Blick an den durchdringenden Augen der Katze hing. Minerva regte sich nicht, doch in diesem Moment durchzuckte ein flüchtiges, aber starkes Bild ihre Gedanken.
»Luise, hörst du überhaupt zu?«
rief Jonas von der anderen Seite des Raumes und grinste sie an. Luise zuckte zusammen und senkte rasch den Blick. »Ja, natürlich.« Doch das Bild ließ sie nicht los. Die alte Holzbrücke am Dorfrand, ihre morschen Bretter, die sich gefährlich über den trüben Bach spannen, das drohende Knarren von Holz unter unsichtbarer Last. Minerva blinzelte langsam, als wolle sie ihr eine Botschaft übermitteln.
»Was versuchst du mir zu sagen?«
hauchte Luise leise, während sie sich unruhig auf ihrem Stuhl hin und her bewegte. Es war merkwürdig, denn normalerweise mochte Luise den Umweg über die alte Brücke. Nach der Schule nahm sie oft diesen Weg nach Hause, weil er sie in eine kleine Welt voller Abenteuer führte. Der Bach unter der Brücke war seicht und klar, mit silbrig glitzernden Kieseln, die das Sonnenlicht spiegelten. Am Ufer wuchsen wilde Blumen und ab und an erspähte Luise Frösche, die im Wasser still verharrten, oder Libellen, die mit ihren schimmernden Flügeln durch die Luft tanzten. Es war ein Ort, an dem sie sich sicher fühlte, als ob die Zeit dort langsamer verging. Doch das Bild, das jetzt vor ihrem inneren Auge auftauchte, war alles andere als friedlich. Es war dunkel, schwer und das Knarren des Holzes hallte in ihrem Kopf nach, als wäre es eine Warnung. Das Bild war so klar und bedrückend, dass Luise unwillkürlich zusammenzuckte und die Feder in ihrer Hand zitterte. Es war nicht nur ein flüchtiger Gedanke gewesen, es hatte sich angefühlt wie eine unmissverständliche Warnung, direkt in ihr Bewusstsein gelegt, mit einer solchen Dringlichkeit, dass ihr Herz einen Moment aus dem Takt geriet. Der Umweg über die alte Brücke hatte für Luise stets etwas Verlockendes gehabt. Nach der Schule war es ihr geheimer Pfad, ein stilles Abenteuer fernab der Hauptstraße.
»Ich liebe diesen Ort«, hatte sie Minerva einmal zugeflüstert, als sie am Bach saß und die Kieselsteine durch ihre Finger gleiten ließ. »Es ist, als ob die Zeit hier stillsteht.«
Doch das Bild, das jetzt vor ihrem inneren Auge aufstieg, hatte all diese friedliche Magie hinweggefegt. Es war, als hätte jemand die Farben aus dem Ort gesogen und ihn in einen bedrohlichen Schatten gehüllt.
»Geh nicht dort entlang, Luise«, schien eine Stimme in ihrem Kopf zu flüstern.
Sie hob langsam den Blick zu Minerva, die immer noch vor dem Fenster saß, ihre Augen dunkel wie flüssiger Bernstein.
»Nicht heute, nicht diesen Weg.«
Am nächsten Morgen wachte Luise viel früher als gewöhnlich auf. Die Luft war schwer und drückend, wie kurz vor einem Gewitter, und ein seltsames Schweigen lag über dem Haus, als ob die Wände etwas zurückhalten wollten. Beim Frühstück saß die Familie stumm um den Tisch, bis Wilhelm schließlich sprach.
»Die alte Brücke«,
begann er, seine Stimme war rau und klang müde.
»Sie ist eingestürzt. Der Regen hat sie in der Nacht mitgerissen.«
Luise legte vorsichtig ihre Gabel ab, die ihren Händen plötzlich zu schwer geworden war.
»Ich wusste es«,
flüsterte sie, ihre Stimme kaum mehr als ein Hauch, mehr zu sich selbst als zu den anderen.
Die Katze greift hier zum ersten Mal aktiv ein. Ja, sie folgt, oder?
Greift sie wirklich ein?
Ist eine Frage an dich. Greift sie ein? Die folgt der Luise zur Schule, sitzt vor dem Fenster, legt ihr ein Bild in den Kopf, würde ich mal so sagen. Ja, und dann ist ja die Katze in dem Moment nicht nur mehr nur Beobachterin von außen, sondern sie wird ja irgendwie zur Beschützerin, also ein Eingreifen.
Vielleicht das, vielleicht aber auch ein Kind, was ständig gewarnt wurde, gehe nicht zu dieser Brücke, gehe nicht drüber. Ein Kind, was in dem Moment darüber nachdenkt, eine Katze, die da gerade zufällig sitzt. Und am nächsten Tag hört sie, die Brücke ist eingestürzt.
Beschützerin? War doch wohl dann richtig?
Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht.
Typisch Autor, ne?
Also ich sehe das nicht schon.
Eva, bitte, bitte rette mich.
Also ich habe das genauso gefühlt wie du. Also ich hatte auch das Gefühl, die Katze hat sie gewarnt. Die Katze hat ihr gesagt, geh nicht dorthin.
Ja, aha, also ich sehe das genauso, aktiver Eingriff. Olaf, wir haben dich überstimmt.
Lass die Szene so, wie sie ist, aber ich bin gespannt, was die Zuhörer dazu sagen.
Es muss
auf ein Voting hinauslaufen.
Ja, also es ist schon so beabsichtigt von mir geschrieben, dass es der Eingriff der Katze ist. Aber mir geht es halt darum, eigentlich auch klar zu zeigen und zu sagen, Leute, es geht hier nicht um was extrem Übernatürliches, sondern über vielleicht doch natürliche Dinge, die sich übernatürlich anfühlen. Grundsätzlich ist dieses Buch halt natürlich als übernatürlich angesiedelt. Und das ist auch gut so. Genauso soll es sein. Aber,
ja, so verstehe ich es auch.
Ja, ganz genau. Aber es ist immer mit dem Zweifel dazwischen.
Ja.
Eva. In der Szene sagt Luise auf die Frage, ob alles in Ordnung sei, ja, mir ist nur ein bisschen schwindelig. Da lügt sie. Ja, weil sie ja weiß, dass sie niemand sowieso verstehen würde. Ja? Als du das so vorgelesen hast, Einsamkeit eines Kindes. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, so ein bisschen Außenseiter sein, nicht unbedingt mitschwimmen wollen und so weiter. Dann hat man ja schon sehr so diesen Punkt, wo man sagt so, ich könnte mir selbst was zudichten, andere sehen mich komisch. Ja, aber viele von diesen Menschen, was ich auch aus meiner eigenen Perspektive sehe, haben so eine ganz andere Antenne. Ja, zum Beispiel auch zu einer Katze oder auch zu einem Hund, zu einem Tier auf jeden Fall, mit dem sie zu tun haben. Und das Kind hat ja so eine Einsamkeit. Und es weiß etwas, das es nicht sagen kann. Wie hast du das empfunden?
Gute Frage. Wie habe ich das empfunden? Sie hat halt ein kleines Geheimnis einfach. Und weil wenn sie das ja teilen würde, würde ja jeder sie für verrückt erklären. Sie weiß ja, dass die anderen ihr nicht glauben würden, wenn sie sagen würde, dass sie mit der Katze spricht oder dass sie einfach andere Gefühle hat, dass sie die Sachen anders spürt.
Ich meine, die Katze hat ihr ja nicht gesagt, dass die Brücke einstürzen wird. Die hat nur gesagt, nicht diesen Weg.
Genau, aber sie hat ja auch alleine eine andere Beziehung zu Minerva, wie wahrscheinlich keine anderen Kinder in ihrem Alter haben. Und das ist ja auch das, was sie ja nicht äußern möchte, weil sie ist ja nicht blöd. Sie ist ja ein sehr kluges Kind. Sie weiß das, dass die anderen Kinder sie da so nicht akzeptieren würden. Sie hat ja schon im ersten Schultag gemerkt, dass sie anders ist als die anderen Kinder.
Ja, das definitiv.
Ja.
Das hast du ganz bestimmt auch so ganz bewusst gezielt eingesetzt, Olaf, oder?
Ja, definitiv. Also gerade diese Gefühle, die Luise dort hat und wie sie halt merkt, wie die anderen Kinder agieren, dieses Feinfühlige, das war mir ganz, ganz wichtig, das einzubauen.
Eva, du als in dem Moment zwar als Lesende, ja, Vorlesende, aber auch als Hörerin deines eigenen gesprochenen Wortes. Ja, du spürst ja im Text, da ist was Spirituelles, etwas Übernatürliches, etwas zwischen Himmel und Erde.
Ja.
Oder liest das sich eher wie so eine universale Geschichte über Liebe und Verlust?
Nee, das liest sich natürlich schon ganz anders. Du spürst zwischen jeder Zeile das, was mitschwingt. Also,
okay.
So ging es mir zumindest. Also ich kann ja nur aus meiner Sicht reden und ich finde, es schwingt die ganze Zeit was unterschwellig mit. Einfach mehr als das, was gelesen wird oder mehr als das, was da steht. Aber das ist bei Olafs Büchern immer so. Das ist irgendwie so, dass das, da ist mehr dahinter. Man liest nicht nur, also manchmal liest man ja ein Buch durch und dann sagt man, okay, war schön, toll, fertig. Aber das Buch regt einen zum Nachdenken an.
Ja, das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Also Bücher sollen zum Nachdenken anregen. Sie sollen, wenn ich die letzte Seite gelesen habe, nicht sofort weg sein, sondern sie sollen nachhallen. Das ist mir ganz, ganz wichtig.
Die Katze sitzt am Rand einer Lichtung, während der Vater spricht. Sie sagt dabei nichts, sie tut nichts, aber sie ist da. Der Vater sagt, du wirst nicht allein sein. Ja, und die Myrcilla ist die Einlösung dieses Versprechens. Das wollen wir mal gerade hören, denn es gibt ja eine Szene im Buch, in der alles zusammenkommt. Verlust, Trost, Frage, ob die Menschen, die wir verloren haben, wirklich weg sind. Mhm. Eva, lies doch bitte mal die Traumszene vor.
Luise schmunzelte und nahm einen weiteren Löffel. Sie wusste, dass es eine Weile dauern würde, bis sie sich hier wirklich zu Hause fühlen würde. Aber in diesem Moment, in dieser kleinen Küche mit dem Geruch von Brühe und frischem Brot in der Luft, fühlte sie sich zumindest nicht ganz allein. Nach dem Essen räumte sie ruhig auf, stellte die Schale in die kleine Spüle und ließ lauwarmes Wasser darüber laufen. Der Raum war noch immer erfüllt vom Aroma der Suppe und irgendwo tief in ihrem Inneren fühlte sie eine sanfte Zufriedenheit. Ein Gefühl, das sie lange nicht mehr gespürt hatte. Sie rieb sich die Arme, spürte die Müdigkeit, die ihr langsam in die Knochen kroch. Mit einem leichten Seufzen trat sie ins Wohnzimmer, das gleichzeitig auch ihr Schlafzimmer war. Die Klappcouch stand noch im Zustand des Tages, ein einfaches, aber bequemes Möbelstück, das mit wenigen Handgriffen zu einem Bett wurde. Sie zog die Decke herunter, legte das Kissen zurecht und faltete die Matratze aus. Das Bett war einfach, aber es war ihres. Meozilla sprang lautlos auf das Ende der Matratze und machte es sich dort bequem, als wäre das die selbstverständlichste Sache der Welt. »Na schön, wenigstens bist du nicht wählerisch«, murmelte Luise und strich ihr über das weiche Fell. Sie zog sich ihren Schlafanzug über, streckte sich einmal und legte sich dann ins Bett. Das Licht der Straßenlaterne fiel durch die dünnen Vorhänge und warf sanfte Muster an die Decke. Mit einem tiefen Atemzug schloss sie die Augen. Der Schlaf kam schnell, doch mit ihm auch die Träume. Sie war nicht mehr in ihrer Wohnung. Stattdessen stand sie in einem nebligen Wald. Die Luft roch nach Moos und feuchtem Holz. Vor ihr war eine Lichtung, und in der Mitte saß eine Gestalt, deren Konturen sich in der Dämmerung auflösten. Es war eine bekannte Gestalt, eine, die sie nicht mehr sehen sollte.
»Papa?«
Ihre Stimme war leise, fast ein Flüstern, doch die Gestalt hob den Kopf und lächelte.
»Luise!«
Seine Stimme klang genau wie früher, warm und beruhigend.
»Du machst das gut.«
Sie spürte, wie ihr die Kehle eng wurde.
»Ich vermisse dich.«
Er nickte und stand auf.
»Ich weiß, aber ich bin hier. Ich werde immer hier sein.«
Sie wollte näher treten, doch ein Gefühl hielt sie zurück, als ob sie eine Grenze nicht überschreiten dürfe. Ihr Vater schien das zu verstehen. Er deutete auf einen schmalen Pfad, der sich durch die Bäume schlängelte.
»Du hast noch viel vor dir, Luise, aber du wirst nicht allein sein.«
Hinter ihr bewegte sich etwas. Sie drehte sich um und sah Meozilla, die am Rand der Lichtung saß und sie aufmerksam ansah. Ihre Augen schimmerten wie flüssiges Bernstein im dämmerigen Licht. Als Luise sich wieder umdrehte, war ihr Vater fort. Der Nebel hatte ihn verschluckt. Doch seine Worte hallten noch in ihr nach. Sie spürte ein eigenartiges Gefühl der Ruhe, auch wenn ihr Herz schmerzte. Am nächsten Morgen wachte Luise früh auf. Das gedämpfte Licht der Morgendämmerung drang durch die dünnen Vorhänge. Meozilla hatte sich an ihre Füße gekuschelt und schnurrte leise. Luise streckte sich und ließ die letzten Reste der Nacht hinter sich. Ein neuer Tag, ein neuer Abschnitt in ihrem Leben.
In dieser Szene begegnet Luise ihrem toten Vater im Traum. Das heißt, wir erfahren in der Geschichte, dass der Vater eigentlich gestorben ist. Ja, und Meozilla ist dabei am Rand, aber beobachtend. Ja, und der Vater sagt, du wirst nicht allein sein. Ist das der Vater, der das verspricht, oder die Katze?
Hm. Ja, gute Frage.
Die stelle ich dir gerade.
Jetzt gebe ich die typische Autorantwort.
Links es selber.
Das ist die Frage, die selber. Ich glaube alle, genau, die alle vielleicht sogar noch nach dem Lesen des Buches begleiten könnten.
Der Vater, der deutet ja auf einen Pfad, den Luise gehen soll. Aber es gibt eine Grenze, die nicht überschritten werden darf. Ja, ist das für dich in dem Moment ein Bild für die Grenze zwischen Leben und Tod oder für etwas anderes?
Ja. Ja, das ist genau diese Grenze. Das ist die Grenze zwischen Leben und Tod. Das ist vielleicht die Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit. Vielleicht ist das die Grenze aber auch von der Katze, was sie sagen darf und nicht.
Eva, wie hast du das empfunden, als du es gelesen hast?
Ja, schon genau so, dass das einfach die Grenze ist, die man als Lebender nicht überschreiten darf. Man redet ja auch so oder man hört ja von diesen Menschen, die ja schon mal kurz tot waren und wieder zurückkamen und die sprachen ja alle von dieser einen Grenze, über die sie nicht drüber durften und dann doch wieder zurückgeschickt wurden. Und so habe ich das auch gefühlt. Und die Katze soll sie dann, also so hatte ich das verstanden, auf dem weiteren Weg begleiten oder beobachten oder behilflich sein. Das erfährt man dann im Buch.
Oder im Hörbuch, genau. Da wollen wir auch, genau, das ist ja auch genau das, was dann hinter auch, ich denke mal so, der Fantasie als Reflexion des Hörers oder Lesers ja überlassen bleiben soll. Da hat ja auch jeder so seine eigenen Erfahrungen. Ja, es ist ja auch ein mystisches Buch, wo man sagt so, okay, was passiert da jetzt ganz genau? Ne? Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt.
Ja.
Aber es ist ja auch gerade, wir haben ja auch gerade nur einen kleinen Teil des Buches gestreift. Ja, wir reden ja auch nicht von einem Buch, es ist ja eine Trilogie, da kommt ja noch mehr. Aber ich denke mal, wir haben jetzt hier schon etwas geschaffen, wo wir, ich sag mal, demjenigen, der das Buch bisher noch nicht kannte, natürlich auch etwas jetzt gerade so mitbekommen, wo er sagt, wow, ich glaube, das muss ich auf jeden Fall lesen, denn da ist ja noch mehr drin. Denn nach dem, was jetzt wir gerade ein bisschen verraten haben, passiert ja noch viel, viel, viel mehr.
Oder?
Eva, los. Auch ein bisschen dürft ihr noch erzählen, aber nur ein bisschen.
Ja, auch zwischendrin passiert ja schon sehr viel. Also das war ja ein großer Sprung. Wir waren ja jetzt auf Seite 85 ja schon. Da passiert einiges.
Ja. Wir haben 258 Seiten, ne? Also da ist noch eine Menge drin.
Das ist richtig. Ein Leben ist ja auch lang.
Ja, also es ist wirklich.
Er ist ausgezogen und ist ja noch jung und das geht ja bis zum Ende, haben wir ja am Anfang
gesagt. Wir dürfen nicht vergessen, Katzen haben wie viel Leben?
Ja. Ja. Da hat jemand mitgezählt.
Ja. Richtig, da geht es ja noch ein bisschen mehr. Ne? Ja, da kommt ja auch noch eine Urgroßmutter, die da mit reinspielt, ja, wo es dann um Katzengenerationen geht und so weiter, um so ein bisschen zu spoilern. Ja. Und das Buch endet ja auch mit einem Aufbruch von Luise. Aber mehr wollen wir gar nicht verraten, weil ihr wollt das ja auch erlesen. So würde ich das jetzt mal zum Ende bringen wollen. Für heute. Ja, es gibt ja noch den zweiten Band, wo wir dann auch gerne drüber sprechen möchten. Oder, Olaf?
Sehr, sehr gerne.
Siehst du. Okay. Olaf, für wen genau hast du diese Trilogie geschrieben? Wirklich geschrieben?
Tja, für mich.
Okay, alles klar. Wir lesen dein Tagebuch, ja?
Nein.
Miau.
Nein, Schreiben ist für mich erst einmal Therapie. Ich habe leider das Problem, unter extremen Depressionen zwischendurch zu leiden. Und für mich ist tatsächlich Schreiben eine Therapie, um immer schön in der Mitte für mich zu bleiben. Und das ist erst einmal meine Therapiearbeit für mich. Und ja, dass daraus noch interessante Bücher vielleicht entstehen, die andere lesen und sich drüber freuen, da was lesen zu können, umso schöner.
Definitiv.
Und da möchte ich gerne noch mal kurz was dazu sagen. Und ich finde eben, das ist auch das, was man fühlt, wenn man Olafs Bücher liest. Dass er einfach auch andere Seiten erlebt hat in seinem Leben. Und das ist das, was ich meine, was so immer so zwischen den Zeilen so durchschwingt. Also er hat einfach eine Macht, die er in seinen Worten verarbeitet und auch ein Gefühl. Und das geht so tief in einen rein, das holt einen einfach ab. Und Das kann nicht jeder Autor. Das können sehr wenige, würde ich behaupten. Und das ist das, weswegen seine Bücher auch so wundervoll sind und so schön zu lesen sind und einfach wirklich unglaublich toll auch für mich zum Einlesen sind.
Ich habe tatsächlich das öfters, ich habe letztens eine E-Mail bekommen von einer Leserin, die hat mir tatsächlich geschrieben, Olaf, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bei keinem Buch so oft geweint beim Lesen wie bei deinem und trotzdem konnte ich es nicht beiseite lesen und ich musste weiterlesen. Und das ist eigentlich, ja, es hört sich traurig an, aber im Andersrum, es ist ein Kompliment höchsten Grades für mich.
Und weinen reinigt, Olaf. Du musst das so sehen. Viele Leute trauen sich heutzutage überhaupt nicht mehr zu weinen. Ja. Aber weinen ist eine Emotion, die ist ganz wichtig und die wird heutzutage so unterdrückt. Ja,
also
das darf nicht sein. Ich finde, das sollte auch rauskommen. Und das ist eben auch das, was ich meinte, was man so fühlt in deinen Büchern. Ja. Man fühlt die Fröhlichkeit, man fühlt aber auch die Angst, den Verlust, man fühlt das einfach.
Ja, ich spiele sehr extrem mit Emotionen. Also ich lasse die Charaktere halt nicht nur in einer Emotion, sondern wirklich lebendig in allen möglichen Emotionen durchlaufen. Und ich glaube, das spüren tatsächlich die Leser.
Spüren die Leser. Also ich habe es sehr gespürt.
Das lassen wir genau so jetzt stehen. Genau so lassen wir jetzt stehen und wirken. Olaf, Eva, ich danke euch beiden für dieses fantastische Erlebnis gerade, ja. Das zu hören, wie Olaf sich manchmal auch so ein bisschen gewunden hat, um irgendwas beizubringen. Wir müssen noch ein bisschen mehr bohren, ja. Und Eva, deine wirklich sehr, sehr, sehr gute Art und Weise, das vorzulesen und auch in Emotionen zu packen, so dass man zuhören möchte und dass man einfach erwartet, okay, was kommt als nächstes?
Joe, danke schön. Vielen, vielen lieben Dank auf alle Fälle für die Einladung. War richtig klasse bei dir.
Bis zum nächsten Mal, auf jeden Fall, verspreche ich euch. So schnell es geht, wird es eine Variante 2 geben, eine Folge 2 und zwar mit dem zweiten Teil der Trilogie.
Ja, sehr schön. Bis dann, tschüss.
Danke, tschüss.